Aber jetzt ist die Zeit, aus diesem Instrument Europäische Union etwas zu bauen, was uns auch in die Zukunft trägt. Weil ich glaube schon, aber auch diese Verlässlichkeit wird ja untergraben durch die ganzen Entwicklungen derzeit. Aber ich glaube, es ist unvorstellbar für Menschen in Deutschland und Frankreich, dass sie gegeneinander Krieg führen würden. Sodass man jetzt schon sagen kann, auf diesem Fundament, lass uns darauf aufbauen, gemeinsam mit Polen oder mit denen, die mitmachen wollen, oder Italien oder wem auch immer, um zu sagen, wir bereiten uns jetzt auf eine Zukunft vor, die das, was wir schon haben und uns erarbeitet haben in den letzten 80 Jahren, nimmt als Fundament, aber darauf aufbaut und jetzt den nächsten Schritt geht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Europa-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir eine Janus-Sitzung. Wer sich fragt, wer oder was Janus war, der möge mal auf Wikipedia schauen. Oder einfach mir glauben, dass es ein Gott war, der sowohl einen Kopf im alten als auch im neuen Jahr hatte. Das heißt, wir schauen heute etwas zurück und vor allem aber auch nach vorne. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Dr. Christian Johann, Direktor der Europäischen Akademie. Schön, dass du da bist, Christian.
Hallo Manuel, danke, dass ich da sein darf.
Christian, ich habe dich eingeladen, um mit dir zurückzuschauen, aber auch nach vorne, vor allem dann auch auf die Arbeit der Europäischen Akademie im vergangenen Jahr und auch auf das Programm der Akademie in 2026. Wenn du das letzte Jahr zusammenfassen würdest in einem Wort, was fällt dir da spontan so ein?
Herausfordernd.
Das war es wahrscheinlich für uns alle, aber wie war es denn für die Europäische Akademie?
Ich habe versucht, das in einem Wort zu verstecken, weil mir keine kürzere Zusammenfassung eingefallen ist, außer herausfordernd. Wir sind ja jetzt, ich glaube, im vierten, fünften herausfordernden Jahr hintereinander. Und das Interessante ist, dass sich die Gründe und die Ursachen für diese Herausforderung und für diesen Status immer wieder ändern, aber dass das generelle Level so der Herausforderungen ähnlich hoch bleibt, sei es Corona, seien es andere finanzielle Herausforderungen, wirtschaftliche Herausforderungen. Und das letzte Jahr war aus der Perspektive der Akademie vor allem herausfordernd, weil wir in unseren Tätigkeiten als Bildungseinrichtungen oft angewiesen sind auf einen Bundeshaushalt. Das bedeutet für uns, dass einerseits wir natürlich für Demokratie werben und uns freuen, wenn gewählt wird und auch Werbung machen dafür, dass Menschen wählen gehen. Aber es sind doch herausfordernde Jahre, wenn es keinen offiziellen Bundeshaushalt gibt, weil dann Bildungsprojekte erst mit Verzögerungen bewilligt werden können. Und wer sich ein bisschen auskennt mit so Haushalten, öffentlichen Haushalten und der öffentlichen Hand, der weiß, dass das Haushaltsjahr gleich dem Kalenderjahr ist und dann erst beschieden werden kann, wenn der Haushalt da ist und das Projekt, um was es dann gehen kann und um was es geht, abgeschlossen sein muss am 31.12. Und mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass es einen Bundeshaushalt gibt, wird einfach die Projektlaufzeit kürzer, so sie dann überhaupt bewilligt wird. Und je später im Jahr quasi ein Haushalt bewilligt wird, desto kürzer kann nur der Projektzeitraum sein für Projekte und desto weniger kann man dann auch nur machen. Das ist im letzten Jahr so eine der großen für uns finanziellen Herausforderungen gewesen. Das ist das eine, dass wir selber natürlich von Projekten abhängig sind in der Europäischen Akademie Berlin. Das zweite, wir sind ja nicht nur eine Projekteinheit oder ein gemeinnütziger Verein, der Projekte durchführt und versucht, mit europapolitischer Bildung seine Ziele zu erreichen, sondern wir sind ja auch ein Konferenz- und Tagungshaus. Das bedeutet, dass man als externe Organisation, als Privatperson, als private Einrichtung bei uns Räumlichkeiten mieten kann, in der Villa und in den Anbauten mit dem großen Garten, um selber seine eigenen Konferenzen durchzuführen, Tagungen durchzuführen, Gesprächsrunden zu organisieren. Und viele unserer Kunden, die normalerweise seit auch Jahrzehnten teilweise zu uns kommen, sind auch abhängig vom Bundeshaushalt, sodass wir quasi dann doppelt getroffen werden, wenn auch Partnerorganisationen sagen, wir können leider nicht im Frühjahr kommen, so wie sonst immer, sondern wir kommen erst im Herbst. Das ist verständlich, weil wir eben auch in dieser Lage sind, aber es hat sich sehr stark geholfen im letzten Jahr. Und deswegen war es bis zum letzten Tag, ich glaube bis zum 28. Dezember, ein sehr anstrengendes Jahr mit viel Suche nach neuen Fördermöglichkeiten, nach Einsparmöglichkeiten mussten wir suchen. Und es ist für einen gemeinnützigen Verein immer eine Herausforderung zu gucken, wie geht das Jahr zu Ende, wenn er nicht das Modell fährt, Menschen nur für Projekte einzustellen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel nicht machen. Wir haben einen Grundstock an Kolleginnen und Kollegen, die hier teilweise auch schon seit Jahrzehnten tätig sind. Das macht uns sehr schnell und sehr flexibel für Anfragen und Aufträge, die so an uns herangetragen werden. Aber es ist immer auch ein finanziell gesprochen hohes Risiko am Anfang des Jahres, wenn man noch nicht genau weiß, schaffen wir das überhaupt mit dem, was absehbar an Projekten oder an Buchungslage bei uns aufschlägt. Deswegen, lange Rede, kurzes Wort, herausfordernd. Aber es ist gut ausgegangen, aber es hat uns vor allem, die Pandemie war auch so ein Fall, aber es hat uns wieder gezeigt, worauf man sich vorbereiten muss, was wir in Angriff nehmen müssen, auch um besser zu werden in der Vorbereitung auf die Zukunft, in dem Umgang mit dem, was an Veränderungen in der Welt gerade passiert. Und deswegen ist es in der Nachbetrachtung nicht nur finanziell gut ausgegangen, vernünftig ausgegangen, sondern es hat uns wieder eine Lektion erteilt, wie wir uns besser auf die Zukunft vorbereiten können.
Du hast es gesagt, wenn man auf neue Fördermöglichkeiten und neue Projektpartner zugeht, dann braucht man ja auch gute Ideen. Gibt es eine Idee aus 25, wo du sagst, das war was Neues oder das haben wir besonders gut gemacht oder haben einen neuen Ansatz gefunden, um das Thema nochmal neu zu besprechen?
Ich glaube, was uns gut gelingt hier in der Akademie insgesamt, ist, dass wir sehr gut vernetzt sind. Das bedeutet, wir sehen, sind selber auch eingeladen. In unserer Tätigkeit als Konferenzort sind wir so eine Art Bahnhof, über den viele verschiedene Züge fahren. Und in diesen Zügen fahren viele interessante Dinge, die wir dann auch beobachten können. Das bedeutet, wenn eine Stiftung, ein Verband, ein Ministerium bei uns tagt und wir zwar nur Gastgeber sind, aber gleichzeitig auch Zuschauer sein dürfen, dann ergeben sich viele neue Ideen. Das ist quasi ein Quell auch für Inspiration und für das, was bei uns in Zukunft passiert und wie wir uns immer wieder anpassen. Und wir merken natürlich auch Dinge, die nicht funktionieren, sehr schnell und unmittelbar. Also wenn wir in der nonformellen politischen Bildung, ja, wir sind keine Schule, wir haben keine Schulpflicht, die wir geltend machen können, damit Leute bei uns europapolitische Bildung genießen, sondern wir müssen immer attraktiv sein und in irgendeiner Form Pull-Faktoren entwickeln, bei denen die Leute sagen, das ist so interessant oder das macht so viel Spaß oder das ist so anders als in herkömmlichen Angeboten, dass ich da unbedingt hin muss. Und das versuchen wir jetzt natürlich permanent anzueignen und zu schauen, wie können wir das Portfolio der Akademie bereichern. Und es sind schon zwei, drei sehr interessante Entwicklungen, auch in einem schlechten Jahr, als was ich 2025 mal deklarieren würde, hier bei uns passiert, die wir nach 26, 27, 28 mitnehmen werden. Eins davon ist, dass wir ja ohnehin schon seit einiger Zeit nicht nur auf Europa und auch nicht nur auf EU-Europa schauen, sondern auch auf viele andere Länder, die auch für die Zukunft Europas wiederum, die Zukunft Deutschlands und unserer Region wichtig sein werden. Das andere sind Formate, wie zum Beispiel der Kulturzug von Berlin nach Warschau, für den wir mehr Verantwortung übernehmen werden in den nächsten Jahren, aber auch Formate wie die Konferenz der Städtepartner oder der Partnerstädte Berlins, die wir ausgerichtet haben. Also es kommt immer wieder was dazu, was uns gleichzeitig auch hilft, bestehende Formate zu erneuern, ja, mit so einer Frischzellenkur, die wir den Dingen, die wir ohnehin schon seit langer Zeit machen, zugutekommen lassen. Also es ist viel passiert und man braucht manchmal diese Distanz, auch von vielleicht nur ein paar Wochen, um aus einer vermeintlichen Niederlage oder aus etwas, was nicht so gut gelaufen ist, die Aspekte zu ziehen und sich zu verdeutlichen, die vielleicht doch sehr gut waren oder die man in anderer Form nutzbar machen kann, einmal für die Arbeit der EAB, aber auch für die Arbeit unserer Partnerinnen und Partner. Denn ich glaube, das ist das Wichtigste, um unsere Arbeit zu verstehen. Wir machen kein Projekt, kein Seminar, keine Konferenz alleine. Wir sind immer auf Partner angewiesen und jeder kennt das aus dem privaten Umfeld, aber auch aus dem professionellen Kontext. Man braucht die richtigen Leute, um Erfolg zu haben. Und die findet man, dann hat man sie eine Weile und dann gehen die Wege wieder auseinander, dann findet man neue, aber muss permanent offen sein. Und diese Offenheit birgt auch oft Verletzlichkeit in sich. Das heißt, wenn man mal an den falschen Partner gerät oder wenn Dinge nicht zuverlässig klappen oder in der Abwicklung irgendwo Probleme auftauchen, dann bezahlt man dafür ein hohes Lehrgeld. Und das bezahlen wir auch jedes Jahr. Das wird auch nicht anders gehen. Manchmal passt es auch einfach nicht, obwohl beide Partner gut geeignet sind. Aber ich glaube, dass wir da 25 mehr gelernt haben als in manchen Jahren, die finanziell besser gelaufen sind, was uns für die Jahre 26 und fortlaufende wirklich helfen wird.
Am Ende des Jahres ziehst du ja immer einen Strich und schaust, wie viele Menschen wir ungefähr erreicht haben direkt, oder wie viele Projekte dann auch wirklich umgesetzt sind. Hast du diese Bilanz gerade im Kopf?
Ja, es sind ein bisschen mehr als 10.000 Menschen, die wir persönlich in Veranstaltungen getroffen haben. Das bedeutet, wir waren natürlich auch Juniorpartner bei Veranstaltungen, die größer sind als das, was wir hier auch im Grunewald machen können. Ich denke zum Beispiel an die Europarede am Brandenburger Tor, am Pariser Platz, wo wir als Juniorpartner der Konrad-Adenauer-Stiftung, die das durchführt, mit dabei sind. Aber ich denke auch vor allem an Bildungsseminare, wo mal 20 Leute, mal 30 Leute hier zu uns in die EAB kommen und sagen, ich nehme mir mal 3, 4 Tage Zeit, um ein bestimmtes Thema zu ergründen und dem auf die Spur zu gehen, wie Europa funktioniert und wie Europa auch von mir gestaltet werden kann in Zukunft. Und dazwischen changiert das Ganze. Also wir haben Abendveranstaltungen, wo mal 100, an anderen Orten vielleicht auch bis zu 500 Personen kommen. Dann haben wir kleine Seminare und dann haben wir diese ganz großen Veranstaltungen, bei denen zwar viele Menschen sind, die dann aber vielleicht nicht so intensiv wie eine kleinere Gruppe zusammenkommen und nicht eine Woche lang auch das Leben, wofür ja die Akademie steht, dass man einander kennenlernt, Vorurteile abbaut, besser versteht, was sind die Perspektiven der anderen Personen, die hier mit mir sind in der politischen Bildung, ist das eben so ein ganz zentrales Element. Das ist die Zahl der persönlichen Teilnehmer, die ist für uns sehr wichtig. Es gibt noch eine deutlich größere Zahl an Social Media Zugriffen und wie sichtbar ist man auf Social Media. Das kann man multiplizieren mit, warte mal, 10.000 mal, ich glaube, es sind ein bisschen mehr als 1 Million Zugriffe und so, wie nennt man das, wenn man nur was gesehen hat?
Views.
Views, ja, Views. Was aber natürlich schön ist, wir nutzen das, um Menschen aufmerksam zu machen auf unsere Arbeit, auch Förderer zu finden und Stiftungen, die unsere Arbeit unterstützen wollen. Aber am Ende des Tages geht es bei uns darum, dass man Menschen persönlich in diesen Raum bekommt und sie ins persönliche Gespräch bekommt. Das heißt nicht, dass Social Media keine Berechtigung hat oder dass man auch mal ein Buch lesen sollte oder sich einen Film anguckt oder eine Dokumentation. Aber unsere Arbeit fokussiert halt komplett darauf, dass die Leute hier persönlich Europa erleben können, indem sie andere Menschen treffen, die sich entweder für Europa engagieren oder die aus anderen Ländern der Welt kommen. Und diese Zahl kommt zustande, weil wir in ungefähr 36 eigenen Projekten, aber noch in deutlich mehr Veranstaltungen, die nur bei uns ausgespielt werden, durch externe Partner unterwegs gewesen sind. Das sind dann so 150, 160 Events gewesen, die wir mitorganisiert haben in diesem letzten Jahr. Und es ist ungefähr die Dimension, in der wir unterwegs sind. Ich glaube, 26 wird, was die Zahl der Veranstaltungen angeht, nochmal ein bisschen höher werden. Ich glaube auch, dass wir mehr Menschen wieder zusammenkriegen durch andere Veranstaltungen, auch ein paar größere Formate, aber das ist ungefähr die Dimension, in der wir uns jährlich bewegen. 10.000 Leute persönlich, 200 Veranstaltungen direkt.
Bei den 10.000 Menschen und den 200 Events, gibt es da eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich bin, die Europäische Akademie Berlin ist verantwortlich für verschiedene Dialogformate zwischen Staaten. Unter anderem organisieren wir das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum, das Deutsch-Ungarische Forum, das Deutsch-Chinesische Dialogforum und die Deutsch, seit einiger Zeit die Deutsch-Taiwanische Dialogplattform. Was in der Kombination natürlich mit dem Deutsch-Chinesischen Dialogforum immer eine Herausforderung ist. Trotzdem waren wir dieses Jahr als Juniorpartner in Taiwan zu Gast. Und es hat mich schon besonders begeistert, dieses Land und die Mentalität der Menschen, die auf dieser kleinen Insel leben, denen abgesprochen wird, dass sie ein eigener Staat sind. Über die Hintergründe müssen wir jetzt gar nicht so sehr sprechen, aber die Einstellung, die Offenheit, auch die Freude und die Zuversicht, mit der diese Menschen da unterwegs sind, obwohl sie ja unter erheblichem Druck von außen stehen und jeder weiß, wie viele Militärmanöver dort im Umfeld stattfinden, wie sehr auch der Status dieser recht kleinen Insel im Vergleich zu dem Nachbarland, was da gleich auf der anderen Seite des Meeres ist, leben. Das hat mich sehr beeindruckt und es führt auch genau zu dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, dass wir über die Grenzen Europas, aber auch über die Grenzen der EU und all dem schauen müssen, wer sind eigentlich Gleichgesinnte auf der ganzen Welt, weil es darauf, so deuten es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vielleicht hinauslaufen könnte, dass man starke Verbündete hat, die nicht mehr in den alten regionalen Sphären oder auch Denksphären beheimatet sind, sondern dass man schaut, wer ist denn eigentlich außerhalb der Europäischen Union ein zuverlässiger Partner, teilt die gleichen Werte wie wir. Und ich finde, Taiwan war dafür ein hervorragendes Beispiel. Und weil man ganz oft ja auch in unserer Welt in dieser Welt der europapolitischen Bildung oder Zusammenarbeit von gemeinnützigen Trägern merkt, wo ist es besonders leicht und zuverlässig und auch sympathisch, wo passt es menschlich. Und das merke ich immer wieder, dass es nichts damit zu tun hat, wo man auf die Welt gekommen ist oder wo man zur Schule gegangen ist, sondern du findest gute Leute überall auf der Welt und es macht dann Spaß, mit denen zu arbeiten. Und unsere Arbeitsweisen, auch das ist ja bemerkenswert, haben sich so sehr angeglichen weltweit, dass man ohne Probleme per Videokonferenz, per Telefon, per E-Mail sich koordinieren kann und dann Dinge realisieren kann, die so vor 50, 60 Jahren undenkbar gewesen wären, wenn man da mit dem Schiff hinfährt und geht. Es wäre ja niemandem in den Sinn gekommen, 20 Leute nach Taipeh zu bringen und dort eine Konferenz durchzuführen. Mhm. Und wenn, dann mit sehr viel mehr Aufwand. Und das war so, ich finde, das war im Oktober so ein augenöffnendes Moment für uns.
Du bist ja nicht nur Direktor der Europäischen Akademie, sondern du bist ja auch Historiker, promovierter Historiker und Amerikanist. Jetzt hast du ja schon einige Brände in der Welt angesprochen, die gerade lodern und vielleicht unser Wertesystem in Flammen aufgeht in manchen Ländern oder alte Allianzen dann tatsächlich alt sind und wir neue suchen müssen. Wenn wir jetzt auf Sachsen 20 gucken und das Jahr ist jetzt ja gerade mal 3, 4 Wochen alt, wie blickst du auf die Lage in Europa und den USA?
Es ist so schwer, das zu beschreiben, wenn man nicht weiß, wann wird dieser Podcast ausgestrahlt. Weil
ich kann es dir verraten, es ist der 23. Januar. Jetzt kannst du noch ein bisschen in die Glaskugel gucken.
Ja, es ist, wir alle wissen, dass so die Außenpolitik der USA unter Donald Trump komplett erratisch geworden ist und unmöglich vorherzusagen. Und dass das, was man gestern als Weisheit oder so verlässlichen Anker hatte, heute nicht mehr gilt. Und das ist so das Einzige, worauf man sich dann wiederum einstellen kann, dass alles komplett anders kommt, als man es erwartet hätte. Jetzt, heute sprechen wir darüber, dass Donald Trump angekündigt hat, dass die USA militärisch eingreifen könnten im Iran, wo die Proteste im Moment blutig niedergeschlagen werden. Letzte Woche haben die USA einen militärischen Einsatz in Venezuela durchgeführt und den Präsidenten entführt, ob legitim oder nicht. Und 2 Wochen vorher, bevor das alles passiert, das war überhaupt nicht klar, warum sind so viele Boote auch vor der Küste Venezuelas oder was ist genau das Ziel? Und deswegen lässt sich so schwer vorhersagen, was passiert. Ich glaube aber, was man voraussagen kann, ist, dass wir so oder so, ob wir diesen Partner haben, USA, oder ob wir ihn verlieren in Zukunft, gut daran tun, selber stark zu sein. Weil wenn wir diesen Partner behalten und in einer Allianz, die so fest bleiben wird, wie in den letzten 80 Jahren sind, dann leisten wir da einen guten Beitrag und dann haben wir uns nichts vorzuwerfen. Aber wenn der Rückhalt und die Unterstützung aus den USA weiter schwinden sollte, wonach es ja aussieht, dann müssen wir es ohnehin machen. Also ist das die einzige Antwort, die man geben kann, ist, glaube ich, eine Antwort der eigenen Stärke, auch eine Akzeptanz, dass es nun mal eine eigene Nation ist, mit eigenen Zielen, mit eigenen auch so Denkschemen, die auch in größeren Kategorien manchmal denken, diese Blöcke, über die wir oft sprechen. Ich meine, China haben wir eben erwähnt, aber auch Russland, das sind auch so Entitäten, die erst eine längere Periode im Blick haben und auch die in anderen Dimensionen, was Energieverbrauch oder die Vorbereitung auf die Zukunft angeht, denken, als wir es manchmal tun. Da müssen wir auch ehrlich, glaube ich, zu uns sein und sagen, wir haben vieles erreicht, was wir, vor allem mit der Europäischen Union ist uns etwas gelungen, was vor 80 Jahren unvorstellbar gewesen wäre, dass es so lange Frieden gibt zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Aber jetzt ist die Zeit, aus diesem Instrument Europäische Union etwas zu bauen, was uns auch in die Zukunft trägt. Weil ich glaube schon, aber auch diese Verlässlichkeit wird ja untergraben durch die ganzen Entwicklungen derzeit. Aber ich glaube, es ist unvorstellbar für Menschen in Deutschland und Frankreich, dass sie gegeneinander Krieg führen würden. Sodass man jetzt schon sagen kann, auf diesem Fundament, lass uns darauf aufbauen, gemeinsam mit Polen oder mit denen, die mitmachen wollen, oder Italien oder wem auch immer, um zu sagen, wir bereiten uns jetzt auf eine Zukunft vor, die das, was wir schon haben und uns erarbeitet haben in den letzten 80 Jahren, nimmt als Fundament, aber darauf aufbaut und jetzt den nächsten Schritt geht. So, ich glaube, das bringt viel mehr, als sich Sorgen zu machen, was könnte Amerika jetzt als nächstes tun. Es ist einfach unklar. Ich bin auch recht sicher, dass nicht mal die Menschen, die sehr eng an Donald Trump dran sind, genau wissen, was der langfristige Plan dahinter ist, außer das Ziel, sich persönlich zu bereichern, Rache auszuüben an politischen Gegnern und alle auf Trab zu halten und abzulenken von diesen Epstein-Akten.
Also nicht nur herausfordernde Zeiten, sondern auch Zeiten, in denen man eigentlich gar nicht weiß, worauf man sich vorbereiten soll, außer dass es vielleicht ungemütlicher wird oder unvorhersehbarer wird.
Ja, aber das hilft, es ist ja auch eine Erkenntnis, wenn wir diese Ehrlichkeit zu uns hätten und sagen würden, wir bereiten uns jetzt auf eine Welt vor, in der wir ja auch immer schon gelebt haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie komplett behütet waren. Auch der Kalte Krieg, der war zwar mit seiner eingefrorenen Situation im Nachgang, muss man ja auch sagen. Also man blickt da nostalgisch drauf und sagt so, ach, wie schön war das, wo alles klar war und die Fronten waren fest und so. Das ist ja auch kein Spaß gewesen und kein Spiel. Die Menschen haben Angst gehabt vor einem Atomkrieg. Die Menschen haben Stellvertreterkriege geführt auf der ganzen Welt. Es ist keine heile Welt, auf die wir da zurückblicken. Wir leben jetzt in einer anderen Welt, in einer offeneren Welt, in einer vernetzteren Welt, in einer Welt mit sehr viel mehr Menschen auf dem Planeten, in einer Welt, in der sehr viel mehr Menschen im globalen Süden leben, die gleiche Bedürfnisse haben und gleiche Ansprüche ans Leben wie wir. Und das ist manchmal noch nicht angekommen. Also der Blick zurück ist natürlich interessant, auch für einen Historiker, auch für mich, sonst hätte ich das nicht studiert, aber der Blick in die Gegenwart würde jetzt vielen auch die Augen öffnen und sagen, natürlich kann es nicht so funktionieren, wie es eine kurze Zeit in der Menschheitsgeschichte funktioniert hat, dass alles eingefroren war und eingemauert und zu. Einige durften reisen, andere nicht. Einige konnten konsumieren, wie sie wollten, andere nicht. Und dass es nicht mehr so ist und sich die Welt geändert hat, das wäre Teil einer ehrlichen Analyse und die kann nur funktionieren, wenn man rausgeht in die Welt. Davon bin ich überzeugt, wenn man sich anschaut, wie funktionieren andere Staaten, was haben andere Staaten für Bedürfnisse und sich dann darauf einzustellen und zusammenzuarbeiten. Und dass das gelingt, sehen wir ja auch. Ich meine, Mercosur ist gerade verabschiedet worden und es hat lange gedauert. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da vorwerfen können, dass wir überhastet agiert haben bei Mercosur. Ich weiß nicht, wie 20 Jahre
20
oder
Jahre.
Länger. Mhm. 20 Jahre hat man da dran rumgedoktert und das ist etwas auch, worauf man stolz sein kann. Es ist die größte Freihandelszone der Welt, die es jemals gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Und die wird dafür sorgen, dass es Menschen besser geht und dass wir mehr Wohlstand generieren. Weil auch das haben wir gesehen in den letzten Jahren. Es geht schon noch um die alten Fragen auch an vielen Stellen. Nämlich, bin ich sicher? Ist mein Leib und Leben geschützt? Ist mein Eigentum geschützt? Und geht es meinen Kindern mal finanziell oder was die Lebensumstände angeht, besser als mir? Das sind schon Grundfragen, die wir nicht überwinden werden so schnell.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass man jetzt eigentlich so die Maslow'sche Bedürfnispyramide etwas nach unten gerutscht ist und dann eher weiter unten auf den Grundbedürfnissen wieder mehr achtet und schaut, dass man eben Sicherheit, Wohlstand, Frieden hat.
Ja, oder dass aus einigen vielleicht weiter oben in der Pyramide befindlichen Ansprüchen mittlerweile eher Fundament geworden ist und wir schon noch draufgesattelt haben, wenn man sich anschaut, wie sehr Rechte auch von Minderheiten oder ob es dann eine sexuelle Orientierung ist. Niemand kann sich zurückwünschen, dass die 50er, 60er, 70er Jahre wieder da sind, wenn man homosexuell ist, wenn man eine andere Hautfarbe hat, wenn man einen anderen Glauben hat. Es kann nur einen bestimmten Teil von Menschen geben, die das so verklären und sagen, da ging es allen besser, weil es vielen Menschen, die damals ja überhaupt nicht gesehen wurden oder überhaupt nicht aufgetaucht sind, auch in der Politik zum Beispiel, überhaupt nicht gut ging. Mhm. Und da hat sich die Pyramide schon verschoben. Und dass es diese Kämpfe gibt, auch immer noch, und die wird es auch in Zukunft geben, diese Kulturkämpfe, das ist auch ein Zeichen davon, dass viele andere Kämpfe als erledigt irgendwie abgefrühstückt waren. Während wir natürlich auch merken, gerade du hast Zivilschutz oder die Bevölkerung und Sicherheit angesprochen, dass diese Dinge keine Selbstläufer sind. Das ist einfach auch eine Pflege von seinen Systemen, dass man seine Systeme pflegen muss, dass man seine Infrastruktur pflegen muss. Das bleibt nicht aus. Und das sind am Ende alles Verteilungskämpfe. Wofür gibt man das Geld aus? Wer bezahlt wem welche Rente zum Beispiel? Das gehört ja alles dazu. Und es wird manchmal überdeckt und übertüncht von Kulturkämpfen, aber es gibt diese Kulturkämpfe und diese Kämpfe um Anerkennung und Mitbestimmung natürlich auch so in der ganz realen Welt, sei es an der Wahlurne oder sei es in so Kämpfen um Aufmerksamkeit im Öffentlichen.
Jetzt hast du ja schon das Thema Zivilschutz angesprochen. Das war ja in Berlin jetzt auch relevant in den letzten Wintertagen, weil man ja merkt, wenn der Strom weg ist, dass man dann doch schnell an die Rande der Zivilisation gerückt wird und dann auch handeln muss. Und meine Frage wäre jetzt noch mit den ganzen Situationen, die du jetzt beschrieben hast, wie wirkt sich das so auf das Agenda-Setting und die Planungen der Europäischen Akademie Berlin aus? Habt ihr oder du und wir, haben wir da in Anbetracht der Tatsache andere Prioritäten oder andere Partner im Blick, um diese Themen auch aufzugreifen oder Dinge zu festigen, die vielleicht ins Rutschen geraten können.
Unsere Arbeit besteht ganz oft daraus, dass wir den Konjunkturen folgen, die uns unsere Umwelt vorgibt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat dafür gesorgt, dass die Menschen sich viel mehr auseinandersetzen mit Osteuropa, mit der politischen Lage, mit so auch Geschichte. Ne? Es wird ja immer alles historisch hergeleitet und irgendwie begründet, was man, je nachdem, für welche Seite man plädiert oder was man als richtig oder falsch empfindet. Und das bedeutet, dass wir die Länder genauer betrachten, die die Ratspräsidentschaft gerade innehaben im Europäischen Rat. Oder dass wir schauen, wie geht man mit Gesundheitsthemen um, wenn eine Pandemie gerade passiert oder gerade passiert ist. Und das Gleiche haben wir im letzten Jahr auch schon begonnen, mit den Themen von Bevölkerungsschutz aufs Tapet zu heben, als wir ein Seminar durchgeführt haben zum Thema Bevölkerungsschutz, Zivilschutz, wie bereitet man sich vor. Wir haben mit dem Land Sachsen-Anhalt gemeinsam eine große Abendveranstaltung mit finnischen Gästen durchgeführt, wo wir diskutiert haben, wie funktioniert Bevölkerungsschutz, was passiert nicht nur im Spannungsfall, sondern was passiert, wenn die kritische Infrastruktur angegriffen wird, wie geht man damit um, wie bereitet man sich vor. Und die Erkenntnis in all diesen Dingen wird in unserer Arbeit weiterleben, wird auch weiter vertieft werden. Aber die Erkenntnis war vor allem, wir müssen über diese Dinge sprechen und man muss sich damit auseinandersetzen, weil das nimmt dem Ganzen die Dramatik und schafft eine Situation, in der man angstbefreiter auch ganz offen mit schwierigen Situationen umgehen kann. Also, dass man Menschen aufklärt und ihnen sagt, was braucht ihr eigentlich, falls mal der Strom ausfällt, was jederzeit passieren kann. Wo müssen wir mit Sabotage rechnen und können uns aber auch dagegen wehren? Also, welche Abwehrmaßnahmen sind geeignet, um unsere Flughäfen zu schützen, unsere Daten zu schützen, unsere Banken, Geldtransfers zu schützen? Weil wir haben uns auf alle diese Dinge schon eingestellt. Dass wir heute den Stecker anmachen und da kommt Strom raus, ist für jemanden, der vor 200, 300 Jahren durch die Welt gelaufen ist, unvorstellbar. Und ich meine, dass Elektrizität sehr gefährlich ist, muss man auch lernen. Aber wir bringen es eben unseren Kindern bei auf eine Art und Weise, die dafür sorgt. Ich weiß nicht, wie viele Babys oder Kleinkinder in die Steckdose fassen. Das passiert hoffentlich nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da alle sensibilisiert sind. Und die Gefahr ist gut im Griff. Es gibt diese Stecker, es gibt einheitliche Normen dafür. Und wir nutzen eine potenziell ja sehr gefährliche Kraft, elektrischen Strom, Elektrizität, um unser Leben einfach sehr viel angenehmer zu machen, als es vorher gewesen ist. Und genau so sind wir als Menschen und als Gesellschaften und auch Individuen in der Lage, Gefahren oder große Kräfte nutzbar zu machen für unser Leben. Und das wird auch in Zukunft so sein. Also es wird weiter so gehen. Und unsere Aufgabe als IAB ist nicht, das alles zu verwirklichen. Wir sind leider keine Physiker oder was heißt leider, aber wir sind keine Physiker, wir sind keine Forscher, wir sind keine Erfinder, die irgendwie Geräte bauen oder Drohnenabwehr organisieren, aber wir sind in der Lage, interessante Ansprechpartner zu gewinnen, Fachleute zu gewinnen, die Probleme beschreiben können und die uns auch erklären können, wie man Probleme löst und dafür zu sorgen, dass nicht nur Netzwerke entstehen, sondern dass auch bei einzelnen Veranstaltungen auf einmal Leute einander begegnen, die einander begegnen müssen, weil der eine hat Zugang zu einem spannenden Unternehmen, der andere hat Zugang zu einem großen Netzwerk und gemeinsam könnt ihr dann vielleicht etwas verwirklichen, eine Erfindung bekannter machen oder einen gemeinsamen Verein gründen, der sich bemüht darum, Menschen besser aufzuklären und genau diese Begegnungen herzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Also wir arbeiten an einer sehr interessanten Schnittstelle von politischer Bildung, von kultureller Bildung, aber eben auch recht dicht dran an Politik und immer mehr auch an wirtschaftlichen Themen, die es ermöglicht, dass die Leute, die sich kennenlernen sollten, einander kennenlernen. Und das machen wir entlang der Konjunkturen, die es so an Themen gibt. Und das sind ganz oft Jahrestage. 2026 wird sehr stark geprägt sein davon, dass wir Freundschaftsverträge mit Jahrestagen feiern. Mit Polen zum Beispiel oder Partnerschaft wird 20 Jahre alt. Das Weimarer Dreieck wird 35 Jahre alt. Die Zusammenarbeit mit Frankreich, Polen, Deutschland ist für die Zukunft der EU sehr wichtig. Es ist international auch einfach an der Zeit, dass wir in diesem Dreieck noch stabiler zusammenarbeiten, weil wir es als Gesellschaften ja schon tun. Jeder von uns, gerade in Berlin, hat polnische Freunde oder Menschen mit polnischen Wurzeln, die hier entweder seit Jahren oder seit Jahrzehnten schon leben. Und das ist ganz normal und das ist angekommen in der Gesellschaft. Und es wird manchmal in der Politik noch ein bisschen so getan, als ob es da zwei Staaten miteinander reden und der Außenminister mit dem Außenminister. Das ist auch wichtig, das hat alles seine natürliche Berechtigung und so soll es auch sein. Aber wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue oder in dem Fußballverein meines Sohnes oder im Kindergarten meiner Tochter, dann sehe ich einfach, sind die Menschen im Alltag ja schon viel weiter. Da müsste ja niemand jemandem erklären, dass da jemand aus Polen gekommen ist und jemand aus der Türkei und die haben geheiratet und haben ein Kind und das Kind hat auch Hunger und Durst und braucht Anziehsachen. So, das ist alles, da ist die Gesellschaft manchmal ein bisschen weiter und unsere Aufgabe ist eben, diese Schnittstellen gut zu bespielen und auch Politikerinnen und Politikern zu zeigen, schaut mal, diese Sache läuft eigentlich schon ganz gut. Jetzt könnt ihr den nächsten Schritt gehen und vielleicht auch mal ein bisschen vorausdenken oder uns auch ein bisschen inspirieren, was könnte als nächstes möglich sein. Weil ich glaube, viele Menschen in Europa sind schon bereit dafür, jetzt auch eine größere Veränderung mitzutragen. Das ist so mein Gefühl und daran arbeiten wir im Kleinen und im Großen. Ich glaube, ein Punkt, den will ich noch machen, weil wir die Europäische Akademie Berlin sind und manchmal auch so ein bisschen in Gefahr geraten, dass es sehr stark gemessen wird an dem, was die Europäische Union für Aufgaben hat und was die Europäische Union tut. Das ist nicht unsere primäre Aufgabe. Also wir sind nicht die Europäische Union Akademie Berlin, obwohl natürlich die Europäische Union die wichtigste politische Formation unserer Zeit ist auf diesem Kontinent. Das wird es auch bleiben. Aber wir können eben ohne weiteres auch über den Rand der EU hinausblicken und sagen, welche Partner werden für die Zukunft Europas wichtig sein, die überhaupt nicht in der EU sind. Und da rede ich nicht nur von der Ukraine. Es ist unbenommen, dass es ein wichtiges Land für unsere Zukunft sein wird, wenn nicht so, vielleicht sogar das Wichtigste. Aber es sind auch Länder wie Großbritannien, die nicht mehr in der EU sind, aber natürlich ein zutiefst europäisches Land und ein Partner, der die Wiege vieler unserer Werte ist, über die wir so, wenn wir über Rechtsstaatlichkeit sprechen oder über internationale Zusammenarbeit, dann sind es Länder wie die Türkei, mit der wir uns ins Benehmen setzen müssen. Es sind einfach zu viele Menschen, die zu modern denken und die an zu zentraler Stelle auch die Zukunft mitgestalten werden, als dass wir uns so tun können, als ob wir aneinander vorbeileben können. Und dann sind es viele Staaten in Afrika, im Nahen Osten. Wir werden mit der Europäischen Akademie Berlin unsere Zusammenarbeit mit dem Sultanat Oman vertiefen. Ein extrem spannendes Land, ein Land, was sich öffnet Richtung Europa, was so ein bisschen auch den Ehrgeiz hat, Schnittstelle zu sein, Vermittler zu sein, Ort zu sein, wo Menschen einander begegnen. Ein bisschen wie unsere Aufgabe eigentlich hier im Kleinen. Machen es auch Staaten eben im Großen, also nicht nur die Schweiz, die dafür steht, Internationales zu verbinden und zu beherbergen, sondern es sind auch andere Länder mittlerweile, um diesen Blick zu öffnen und den Horizont zu weiten. Ist auch Teil unserer Aufgabe, finde ich.
Die Europäische Akademie ist ja jetzt auch schon einige Jahrzehnte unterwegs und hatte ja schon immer auch den Anspruch, Europa Wissen zu vermitteln. Und wer jetzt ab 26 besondere Fragen hat, wie die Europäische Union funktioniert, ist in der Europäischen Akademie in der Bismarckallee ja auch an der richtigen Stelle. Warum denn?
Ich kann es nur ahnen, worauf du anspielst, aber die Europäische Akademie Berlin hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Aufgabe übernommen, das Europe Direct zu sein. Europe Direct sind Knotenpunkte für Europakommunikation. Es gibt davon 48, glaube ich, in Deutschland Standorte, die von sich behaupten dürfen, dass sie Europe Direct sind. Also es ist quasi ein Zertifikat, was man für 5 Jahre erwerben kann, mit dem man Bürgerinnen und Bürgern zeigt, schaut her, ihr könnt zu uns kommen, wenn ihr Fragen habt zur Arbeit der Europäischen Union in diesem Fall oder der Europäischen Kommission noch konkreter. Und wir informieren euch und wir sind für euch da, wenn ihr einen Austausch sucht. Könnt auch gerne Feedback geben zu dem, was die EU so macht, was ihr wahrnehmt und wir tragen das weiter an geeigneter Stelle. Und deswegen versuchen wir mit diesem Europe Direct und der Verantwortung, die wir da jetzt übernehmen für die nächsten 5 Jahre, auch nochmal direkter ins Gespräch zu kommen mit möglichst vielen Menschen, um genau diese Arbeit, die wir seit 60 Jahren hier vor Ort oder in ganz Europa machen, besser auf die Straße zu bekommen.
Zum
Europe
Schluss.
Direct, ich weiß gar nicht, du weißt es besser als ich, wie viele Europe Directs gibt es in ganz Europa. Wenn es 50 in Deutschland gibt, gibt es wahrscheinlich so 400, 300, 400,
Also es gibt
500.
in jedem europäischen, also in jedem EU-Land gibt es gemessen an der Größe entsprechenden Quotienten. Ich weiß, Frankreich ist ungefähr genauso groß, also auch so um die 50. Ja, und dementsprechend wird sich dann runterpegeln auf die kleineren Staaten.
Dann gibt es so 250 bis 300 wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, und diese Europe Direct sind im normalen, so im Alltag, können es Vereine, was gibt es denn noch? Es gibt auch öffentliche Stellen, die diese Aufgabe übernehmen. Wichtig ist, glaube ich, dass man physisch einen Ort hat, an den Menschen kommen können, an dem man sich informieren kann. Es gibt diese Broschüren und Veröffentlichungen der EU, die bei uns dann ausliegen und die man mitnehmen kann, bei denen man sich schlauer machen kann. Und dafür braucht es, glaube ich, einfach diesen Raum und diesen Ort. Aber alles andere ist sehr bunt und divers. Es gibt in Berlin einen Europe Direct. Die größeren Bundesländer in Deutschland haben mehrere Europe Directs. NRW hat wahrscheinlich die meisten. Und das sollen die zentralen Anlauf oder eine Anlaufstelle sein für Menschen, die sagen, ich will mich mit Europa noch mehr auseinandersetzen.
Zum Schluss, lieber Christian, würde ich gerne auch noch mal so eine persönliche Perspektive von dir erfragen. Was treibt dich denn da besonders an unter all diesen Widrigkeiten, die du jetzt global skizziert hast, dann deine Arbeit in der Akademie als Direktor umzusetzen?
Also vieles. Erstmal ist es natürlich extrem spannend, dass so viel passiert. Es ist ja die Stunde der Außenpolitik. Was wäre langweiliger, als wenn jetzt alles in trockenen Tüchern wäre und wir alle nur noch befreundet wären? Das wäre natürlich, dann gäbe es wenig zu erklären. Das heißt, es ist nicht natürlich, dass ich mich an Krieg und an Katastrophen irgendwie ergötze. Aber ich glaube schon, dass es eine Grundsubstanz in Deutschland und in unseren Nachbarschaften gibt von Menschen, die sagen, Europa ist wichtig und Europa ist so unser Instrument und unser Vehikel für die Zukunft. Und daran mitzuarbeiten, dieses Vehikel oder dieses Instrument zu schärfen und dafür zu sorgen, dass es gut funktioniert, das finde ich extrem spannend. Und das nicht anderen zu überlassen und zu sagen, Politikerinnen und Politiker sollen es entscheiden, Abgeordnete sollen es entscheiden oder Unternehmen sollen entscheiden, was mit unseren Städten und Regionen passiert, sondern wir müssen da mitsprechen. Dafür ist die Europäische Akademie Berlin ja gedacht, dass man sagt, im Alltag habe ich einen ganz anderen Job. Da arbeite ich im Krankenhaus oder bei der Polizei oder im Kindergarten oder in einer Firma, die Autoreifen herstellt. Aber wenn ich nachmittags nach Hause komme und noch Energie habe, will ich einen Beitrag dazu leisten, dass Europa irgendwie der Ort bleibt, der es gerade ist und vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser wird. Wie kann ich das machen? Soll ich selber einen Verein gründen oder jetzt Politiker werden? Oder kann ich mich vielleicht irgendwo einbringen, wo Menschen schon zusammenkommen, um das zu tun? Und genau dieser Ort kann die Akademie sein. Das macht extrem viel Spaß. Wir haben tolle Kollegen, wir haben viel Potenzial, hier immer noch in Berlin-Grunewald einen wichtigen Beitrag zu leisten als zuverlässiger Partner. Wir haben eine große Kooperation vor uns mit der Polizei Berlin, wo wir nochmal in ganz andere Bereiche auch schauen werden. Wenn es um die Bekämpfung von Verbrechen geht, sei es im Großen oder im Kleinen, muss auch europäischer Austausch hergestellt werden. Und unsere Frage wird sein in Zukunft, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass diejenigen, die für sich wichtige Arbeit machen, für die Menschen, noch mehr profitieren können von so Beispielen aus anderen Ländern und sehen können, wie arbeiten eigentlich meine Kollegen, sei es bei der Feuerwehr, sei es in Industrie, sei es im Krankenhaus, in anderen Ländern. Was machen die vielleicht richtig, was wir uns abschauen können? Dafür gibt es Konferenzen. Aber es hilft, das merken wir auch in unserer Arbeit, immer wieder auch, wenn jemand, der kein Fachidiot ist und der vielleicht nicht ganz tief in der Materie eines Physikers ist, wenn der eine Physikkonferenz beherbergt und sagt, kommt zusammen, wir zeigen euch, wie man methodisch eine interessante Konferenz gestaltet, wie man auch gemeinsam was erleben kann drumherum. Und ihr kümmert euch um die Inhalte und wir kümmern uns darum, dass ihr euch auf die Inhalte konzentrieren könnt und nicht auf einmal zu Koch, Kellner, Haustechniker oder Vorzimmerdamen werden müsst. Das können alles wir für euch übernehmen. Und dann gelingen diese Konferenzen auch sehr gut. Das heißt, wir haben extrem viel Potenzial. Und das macht mich sehr glücklich. Das verbinde ich auch mit der ERB.
Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, was ich jetzt nicht bei dir herausgekitzelt habe bislang?
Aber wer diesen Podcast hört, der ist eigentlich schon sehr weit in der Europa, sehr weit gewandert auf dem Pfad nach Europa. Und da wäre es mein einziges Anliegen, noch mehr Menschen auch zu begeistern und mal links und rechts anzusprechen und zu sagen, schau her, das ist meine Leidenschaft, ich interessiere mich dafür, was kann ich dir vielleicht mitgeben, was interessiert dich an Europa, wo drückt der Schuh und lass uns doch mal gemeinsam gucken, ob wir nicht zusammen auch in Erfahrung bringen können, was man besser machen könnte.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Christian, für deine Zeit, dass du heute im Europa-Podcast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit unserem Janus-Meeting. Wir haben etwas zurückgeblickt, aber vor allem nach vorne ins 26 hinein. Und wer mehr über die Europäische Akademie erfahren möchte, der kann gerne auf die Homepage der Akademie gehen und den Newsletter abonnieren. Wir verlinken das alles natürlich auch noch in den Shownotes. Und ja, ich glaube, das Einzige, was man bei der Europäischen Akademie nicht anfindet oder antrifft, ist Langeweile, denn das Programm ist so bunt und vielfältig, da ist für jeden was dabei. Vielen Dank, dass du heute da warst. Mach's gut, lieber Christian.
Danke.